Der Abschwung war schon schnell und heftig. Und der trifft, oder er hat jedes Unternehmen getroffen, er hat natürlich auch uns getroffen. So, und wir haben diese Krise wirklich gut überstanden im Nachhinein. Natürlich gab es Managemententscheidungen, die für alle Beteiligten sehr, sehr schwer waren. Wir mussten uns von einigen Mitarbeitern trennen. Aber wenn man sich anschaut, wir haben heute knapp 500, also 550, 600 Mitarbeiter. Wir haben 70 offene Stellen aktuell. Also da ist ein bisschen Potenzial noch. Die Transparenz am deutschen Immobilienmarkt. Unsere gesamten europäischen Nachbarn sind uns alle viel, viel voraus in gerade der Datentransparenz. Hier müssen wir Makler dafür sorgen. Und das ist eins unserer Steckenpferde. Gerade wenn wir uns unseren Research-Bereich anschauen, wie Big Data, na, wie wir unsere Daten analysieren, wie wir Marktpreise analysieren. Das ist für mich eines der Key-Punkte im aktuellen Immobilienumfeld. Denn wer jetzt den wirklichen Marktpreis ermittelt, ist erfolgreich im Vertrieb. Ja, viele glauben das immer, ja, so ein Makler ist wie so ein Autoverkäufer. Nein, ja, wir kommen in Häuser, da sind Kinder großgezogen worden, vielleicht schon in der zweiten Generation vererbt. Hochemotionales Thema, das wir managen müssen. Also das heißt, wir managen nicht nur ganz sachlichen Verkauf mit Bewertung und dann Abverkaufsstrategie, sondern müssen dort auch psychologisch, empathisch, emotional agieren.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben in den vergangenen Jahren eine Roskur gemacht. Philipp Niemann ist CIO bei MidMakler. Er kennt das Geschäft seit vielen Jahren und kann wohl auch deshalb klare Worte finden. Krisen könne man nicht aussitzen, unternehmerische Handlungen, zu denen eben auch Kündigungen gehören, sind in diesen Zeiten nun mal notwendig. Nun sei MidMakler deutlich agiler und besser aufgestellt, nicht mehr das Dickschiff, das nur auf Wachstum setzt, sondern jetzt in die Tiefe geht. Und so räumen wir gemeinsam mit der Mehr des Startups MidMakler auf, sprechen über die Rallye an den Märkten, über Marketing und Fernsehspots, über die unternehmenseigene Akademie, den negativen Stempel als Internetmakler und den Imagewandel. Wir reden über Fachausbildung und Zertifizierung, die Transparenz im Markt, warum aus dem Verteilen nun wieder beraten wird, über Vertrauen und warum kleine lokale Player im Markt noch eine Bedeutung haben. Auf immocom.com gibt es jede Menge Deals und aktuelle Informationen. Also schnell mal schauen und nun viel Spaß mit Philipp. Über den Dächern von Berlin ist der heutige Podcast eine Fragerunde, die Fragezeichen beseitigen soll. Herzlich willkommen, Philipp Niemann, CRO von MidMakler.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen.
So, wir haben es ja jetzt ein paar Mal verschoben. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben und unsere Terminkalender übereinander gelegt haben und es geklappt hat. Ich will mit dir heute ein bisschen Tacheles reden. Du bist bei MidMakler verantwortlich, Zitat, die strategische Steuerung und Entwicklung des Vertriebs- und Maklergeschäftes in Deutschland und Österreich.
Puh. Richtig.
Wie ist denn die Strategie?
Die ist relativ einfach. Also was wir gerade machen ist, wir fokussieren uns sehr stark auf unsere Kernprozesse. Die optimieren wir, digitalisieren wir weiter. Wir sind da ja schon seit Jahren sehr, sehr weit. Aber da verstärken wir uns, da fokussieren wir uns drauf. Und was wir jetzt gerade nochmal stark tun, ist, dass wir die Vertriebsmannschaft besser machen. Wir haben die Akademie neu aufgestellt. Das heißt, Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist gerade ein sehr, sehr starkes Fokusthema. Und auch die Führung unserer Mitarbeiter im Vertrieb stärken wir, fokussieren wir uns drauf und versuchen das besser zu machen und das ganz lokal in all unseren Standorten.
Was heißt Akademie? Erklär das mal ein bisschen.
Ja, die Akademie ist unsere Inhouse-Akademie, in der wir unsere Mitarbeiter ausbilden. Das heißt, jeder Makler, der bei uns neu anfängt, bekommt dort eine sehr intensive Ausbildung, also einmal eine Fachausbildung, alles über Immobilien-Know-how vom Grundbuch bis hin zur energetischen Bewertung des Objektes und dann gibt es natürlich auch noch eine vertriebliche Schulung. Ja, und so weiter. So, und das machen wir dann auch noch in Weiterbildung. Also das heißt, nicht nur die Neuen bekommen da eine Ausbildung, sondern auch die alten Hasen. Und ganz besonders freue ich mich aktuell darüber, dass wir unsere Führungskräfte, die schon lange bei uns sind, weiterbilden können. Also mit denen sprechen wir gerade ganz viel über Führungskultur. Wie nehme ich Mitarbeiter auf die Reise und wie können wir uns noch besser auf den Kunden fokussieren?
Okay, ja. Also, dann, ich habe gelesen, du bist seit Ende 2023 bei MidMakler. Nach mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Branche. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang.
Ja, gerne. Also, nachdem ich mal ein paar Ausflüge in den Automotive-Bereich und die Unternehmensberatung gemacht habe, hat es mich dann doch in den Vertrieb, und zwar den Immobilienvertrieb, gezogen. Und da habe ich in Hamburg gestartet bei einem renommierten Maklerunternehmen. Und das habe ich dann auch 15 Jahre begleitet. War eine spannende Geschichte. Warum? Weil es sehr abwechslungsreich war. Die ersten 5 Jahre habe ich mich sehr stark auf den Gewerbeimmobilienmarkt fokussiert. Habe also in Deutschland und im europäischen Ausland Partner aufgebaut, also Lizenzpartnernetzwerk damals mit aufgebaut und vor allem neue Inhalte definiert. Also wie können wir gerade im gewerblichen Sektor standortübergreifend zusammenarbeiten, haben dort neue Standards gesetzt, damals die Finanzkrise überstanden. Das war ein harter Cut. Wir kommen ja später nochmal dazu, ähnlich wie vor 3 Jahren. Danach ging es dann in die weite Welt. Ich habe dann fast 6 Jahre lang das gesamte internationale Franchise-Geschäft geleitet, also wirklich von Asien, Lateinamerika bis Südeuropa, Märkte aufgebaut und restrukturiert und dann dort auch eigene Strukturen aufgesetzt. Und ganz zum Schluss durfte ich dann selber eigene Standorte aufbauen. Und das in Wien, Luxemburg und Hamburg. Also 3 ganz unterschiedliche Standorte. Wahnsinnig spannend. Und dann hat es mich in die weite Welt gezogen. Wieder ein bisschen Abwechslung. Eigentlich in die Selbstständigkeit. Und kaum war ich in der Selbstständigkeit angekommen, ja, saß ich schon hier in Berlin am Ostbahnhof und habe gesagt, hey, das ist so spannend, was ich hier vor mir habe. Dafür gebe ich meine Selbstständigkeit schnell wieder auf und fokussiere mich auf ein Unternehmen.
Okay, und was ist denn an McMakler so spannend?
Ja, also was mich fasziniert hat, sind 3 Dinge. Ja, das ist zum einen der Mensch. Unser Geschäft ist ein People's Business. Also als ich hier die Mannschaft kennengelernt habe, gedacht, hey, ja, habe ich in dem Umfeld selten erlebt. Also die Hands-on-Mentalität, ja, flache Führungshierarchien und ein ganz starkes Vorwärtsdenken. Und das hat mich einfach begeistert. Und deshalb habe ich gesagt, hey, da, mit den Jungs und Mädels habe ich Spaß, was zu bewegen. Das war das eine. Und was mich dann wirklich überrascht hat, war die Plattform. Also das McMakler-Makler-Konzept. Ich habe ja viel gesehen in der Welt, gerade wenn man so nach in die USA schaut oder nach Asien, ist ja doch interessant, wie dort Immobilienmakler aufgestellt sind. Ja, das ist weit weg.
Anders.
Anders, definitiv. Aber als ich hierher kam, habe ich viele Teile wiederentdeckt. Also eine hohe Transparenz, hohen Grad der Digitalisierung und auch wie wir arbeiten. Wir trennen ja unser Maklergeschäft in Einkaufs- und Verkaufsmakler. Das ist eigentlich das, was bei mir früher mal der Blueprint war, wo ich gesagt habe, hey, da müssen wir auch in Deutschland hin. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, dass McMakler das wirklich umgesetzt hat und kann heute nach fast 7 Monaten sagen, es stimmt, ja, wir haben das wirklich getan, haben natürlich immer Optimierungsbedarf, aber das war das, was mich damals gereizt hat.
Okay, über McMakler müssen wir ja auch mal ganz kurz reden. 2015 gegründet, Felix Jahn ist immer noch mit an Bord. Ihr tretet immer noch als Start-up auf, obwohl das ja jetzt bei den Mitarbeitern und dem Umsatz eigentlich kein Start-up, also zumindest in meiner Definition, nicht mehr ist. Ihr habt im Jahr 2022 110 Millionen umgesetzt. Ihr habt mehr als 350 Makler, über 30 Standorte. Erzähl mal ein bisschen, vielleicht gibt es ja auch noch eine aktuellere Zahl zu 2023.
Ja, gerne. Also vielleicht klären wir mal die Mehr des Startups auf. Also McMakler war ein Startup, ja, und die Idee vom Felix damals war ja, den Markt zu revolutionieren, ne? Die ganzen Themen, die ich schon ein bisschen angesprochen habe, mal anders zu denken. So, und heute sind wir kein Startup mehr. Heute sind wir ein etablierter Makler im deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Ich glaube, dieses Startup oder warum viele das immer noch mit uns in Verbindung bringen, ist dieses Thema Digitalisierung. Die ist ja im Immobiliensektor noch nicht so weit vorangeschritten wie vielleicht in anderen Sektoren.
Ja, merkt
und
man gar nicht.
Das macht es. Ich finde das ganz spannend, was ich erlebe. Also ich meine, ich bin ja nur lange in der Branche. Das macht vielen Angst auf der einen Seite. Ne? So, oh Gott, was machen die da? Das ist alles digital und da wird man so als Internetmakler abgestempelt, was ich ganz, ganz spannend finde. So, das waren die ersten Feedbacks, als ich hier angefangen habe.
Das ist ja schon so ein bisschen negativ.
Ja, schon negativ. Oder? Ja, absolut. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil wir sprechen ja mit Sicherheit später noch mal ein bisschen über das Thema Digitalisierung. So ist Felix gestartet. Er hat gesagt, hey, wir müssen diesen Markt mal anders denken. Revolutionieren ist vielleicht das falsche Wort, das ist zu radikal. Ja, mal anders denken. So, und was dann passiert ist, ist starkes Wachstum, wie das in dieser Branche der Startups hier so üblich war. So, und dann kam natürlich der Moment mit dem scheußlichen Krieg in der Ukraine, der begann, der diesen Markt radikal getroffen hat. Und ich habe das ja gerade eben schon erwähnt, ich habe das schon mal erlebt mit der Finanzkrise damals im gewerblichen Immobilienmarkt. Das war noch drastischer. wo kein Investor mehr den deutschen oder europäischen Boden betreten hat. Ganz so schlimm war es mit dem Beginn des Krieges nicht, aber der Abschwung war schon schnell und heftig. Und der trifft oder er hat jedes Unternehmen getroffen, er hat natürlich auch uns getroffen. So, und wir haben diese Krise wirklich gut überstanden im Nachhinein. Natürlich gab es Managemententscheidungen, die für alle Beteiligten sehr, sehr schwer waren. Wir mussten uns von einigen Mitarbeitern trennen. Aber wenn man sich anschaut, wir haben heute knapp 550, 600 Mitarbeiter. Wir haben 70 offene Stellen aktuell. Also da ist ein bisschen Potenzial noch. Wir haben eine Rosskur gemacht die letzten Jahre und sind heute deutlich agiler und besser aufgestellt. Nicht nur aus finanzieller Perspektive, sondern auch aus Managementperspektive. Wir können schneller agieren und besser reagieren, weil wir nicht mehr das große Dickschiff sind, das nur noch auf Wachstum fokussiert ist, sondern jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Und das ist auch dieses Beispiel Akademie, was ich gerade brachte. Symbolisch steht es dafür, dass wir uns jetzt sehr stark auf unser Kerngeschäft konzentrieren.
Ja, wir kommen jetzt gleich mal zu den Entlassungswellen. Ja, also du bist seit Ende 2023 da und es gab ja da schon zwei, glaube ich, Entlassungswellen.
Ja, richtig.
Wo es ja jetzt auch um nicht nur zwei, drei Mitarbeiter ging, sondern um wirklich sehr...
Signifikant, ja.
Signifikant. Ja. Das hat dir keine Angst gemacht?
Nein, ehrlicherweise nicht. Und das... Also ich will da gar nicht zu politisch werden, aber das stört mich ein bisschen an der ganzen Debatte in Deutschland. Wir sind Unternehmer und wir müssen Entscheidungen im Sinne des Unternehmens und damit auch im Sinne der bestehenden Mitarbeiter treffen. Und wenn so eine Krise einen Markt trifft, dann kann ich das ja nicht aussitzen. Ja, also es gibt Unternehmen, die können das vielleicht, weil sie finanzielle Mittel dafür haben, aber es wird auch bei denen, und da sehen wir ja gerade auch im Wettbewerb, der Punkt kommen, wo man merkt, naja, so die Party, die wir da vor 4, 5 Jahren im Immobilienmarkt haben, kommt nicht zurück. Ja, ich muss doch jetzt mal etwas tun, auch auf meiner Kostenseite. Und da ziehe ich den Hut vor meiner ganzen Führungsmannschaft, dass die so radikale Entscheidungen getroffen haben, denn sie haben das im Sinne des Unternehmens und damit der Mitarbeiter getan. Auch wenn das schwer ist für die, die gehen mussten, aber diese Rosskur, ich nenne sie mal so, hat dafür gesorgt, dass wir heute auf einem gesunden Niveau agieren, selbstständig sind, ja, Entscheidungen treffen können und wieder auf einen Wachstumskurs gehen können. Und das ist etwas, was extern beeinflusst ist. Das haben wir nicht mit großer Freude getan, das haben wir auch nicht mit Absicht getan, sondern wir mussten diesen Schritt gehen, um das Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen.
Ja, es geht ja immer so ein bisschen das Wort vom Maklersterben weil wir haben ja jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, verschiedene Krisen und auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Gibt es ein Maklersterben aus deiner Sicht?
Also ich würde sagen, es ist eine Marktkorrektur. Wenn man sich das anschaut, ich meine, ich bin jetzt seit 17 Jahren schon im Markt unterwegs. Wir hatten schwierige Immobilienmärkte vor 17 Jahren, gerade mit der Finanzkrise. Danach gab es 7 Jahre lang eine Rallye an den Märkten. Und da hat sich dann jeder auserkoren gefühlt, jetzt auch mal mit Immobilien Geschäft zu machen. Egal ob als Investor oder als Vermittler. Also es sind unzählige Menschen auf diesen Markt gekommen und haben sich dort auch als Immobilienvermittler oder Makler aufgetan. Dass dann natürlich durch die Krise sich die Spreu vom Weizen trennt, ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Und der ist auch oder hat auch die letzten 3 Jahre stattgefunden. Ja, und deshalb würde ich sagen, es gab kein Maklersterben, aber es gab mit Sicherheit eine große Korrektur im Markt. Viele haben den Markt verlassen, weil sie gesehen haben, das Geld ist nicht mehr so leicht zu verdienen. Ich muss jetzt deutlicher in die Tiefe gehen, Qualität liefern statt Quantität. Und deshalb gibt es auch viele nicht mehr am Markt.
So, ich möchte jetzt aber trotzdem mit dir noch, das wirst du wahrscheinlich gleich wieder sagen, oh. Meg Makler wurde mal mit 1 Milliarde Euro bewertet. Jetzt sind es, so konnte man lesen, im Magazin Kapital noch 400 Millionen. Und das Magazin schreibt auch, das Geld wird nicht mehr lange reichen 2024. Und da habe ich gedacht, da frage ich doch mal jemanden, der es wissen muss.
Ja, absolut. Die Antwort ist auch ganz einfach. Ich habe ja gerade von der Rosskur gesprochen, habe davon gesprochen, dass wir heute deutlich flexibler, agiler sind und selbstständig entscheiden können. Das sagt schon sehr viel aus. Wir haben aktuell keinen Finanzierungsbedarf. Und das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann, soll und muss. Und, glaube ich, reicht für jegliche Interpretationen aus.
Gut. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen zum Maklergeschäft kommen. Immobilienpreise sind weiter gesunken. Was bedeutet das für eure Strategie?
Ja, also das Gesunken möchte ich kurz in Anführungszeichen setzen oder ein bisschen ins Detail gehen, weil es ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Top-Lagen ist die letzten Jahre gar nichts passiert. In den mittleren Lagen haben wir einen Preisverfall gesehen, der sich jetzt in der Seitwärtsbewegung befindet. Also wir sehen dort keinen Preisverfall mehr. Wo wir noch einen Preisverfall sehen, ist in Randlagen. Da gibt es auch teilweise oder gab es Auswüchse, die horrend waren, also in den Preissteigerungen. Dass die natürlich jetzt deutlich stärker korrigieren, ist normal. Was ich ganz spannend an der Situation finde, ist, dass dadurch ja eine immense Unsicherheit entstanden ist. Gerade der Eigentümer und der Käufer. Was ist der richtige Preis? Und das bringt mich immer auf dieselbe Diskussion, die Transparenz am deutschen Immobilienmarkt. Unsere gesamten europäischen Nachbarn sind uns alle viel, viel voraus in gerade der Datentransparenz. Hier müssen wir Makler dafür sorgen. Und das ist eins unserer Steckenpferde. Gerade wenn wir uns unseren Research-Bereich anschauen, wie Big Data, na, wie wir unsere Daten analysieren, wie wir Marktpreise analysieren, das ist für mich eines der Key-Punkte im aktuellen Immobilienumfeld. Denn wer jetzt den wirklichen Marktpreis ermittelt, ist erfolgreich im Vertrieb. Und dann kommt natürlich eine persönliche Komponente dazu. Das muss ich dem Kunden erklären, muss ihm die Angst nehmen, auch vor der Situation und ihm mit ihm Klartext sprechen. Da scheuen sich einige vor und übertreiben dann auch gerne mal mit den Angebotspreisen. Das funktioniert aber nicht mehr. Ne? Und deshalb auch wieder zurück zum Thema Spreu vom Weizen. Deshalb trennt sie sich jetzt.
Aber wenn es so einfach wäre, wir sehen ja immer noch, dass Käufer und Verkäufer sich gegenüberstehen und sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen haben. Und das haben wir jetzt schon irgendwie seit anderthalb Jahren, geht das so. Wenn es jetzt so einfach wäre, wie du gesagt hast, mache ich ein bisschen Research und dann habe ich natürlich noch meine Kompetenz und dann kann ich noch zwei Leute fragen und dann geht das alles. Warum geht es denn dann nicht los? Oder habt ihr eine andere Wahrnehmung? Gerade sind Investoren aktiv?
Also wir müssen einmal unterscheiden. Wir reden jetzt einmal über den privaten Sektor. Also wir sehen eine Beruhigung am Markt und ich nenne das eine Gewöhnung. Weil es ist ja ganz spannend, wenn man sich den deutschen Immobilienmarkt anschaut, mal über 100 Jahre, das ist ein sehr langer Zeitraum, dann ist der deutsche der privat getriebene Wohnimmobilienmarkt sehr, sehr träge. Wir haben Jahrzehnte gehabt, in denen wir fast gar keine Preisentwicklung hatten. Und dann hatten wir relativ kurze Zeitspannen, in denen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland stark angestiegen sind. Das heißt, dieser träge Markt. Ja, häufig wird medial jetzt der Eindruck vermittelt, also die Preise sind stark gestiegen, jetzt fallen sie stark und die werden dann auch Zinssenkung wieder stark steigen. Da glaube ich nicht dran, sondern ich glaube, dass dieser konservative Markt sich die nächsten Jahre jetzt genauso weiterentwickeln wird, also eher eine Seitwärtsbewegung, in einigen Lagen auch mal eine Preissteigerung oder auch mal eine Preissenkung, je nach Lage. Aber ich glaube, worauf es jetzt ja ankommt, und deshalb liebe ich ja diesen Beruf, ist, den Menschen wirklich zu beraten. Also vor 4-5 Jahren war dieser Maklerberuf ja relativ einfach. Habe ich ein Objekt akquiriert, habe ich sofort einen Käufer gefunden. Die Zinsen waren niedrig, Finanzierbarkeit der Menschen war leicht, fast jeder konnte sich Eigentum anschaffen, hat das ja auch vielfach getan, die Nachfrage war enorm. Heute ist das anders. Heute müssen wir als Makler unseren Job wieder machen. Wir müssen den Marktpreis analysieren, die Lage beurteilen, den Verkäufer beraten, ob es jetzt der richtige Moment ist, eine Immobilie zu verkaufen und auf der anderen Seite den Käufer beraten, wie er diese Immobilie ankaufen kann, sollte, ob der Preis adäquat ist und vor allem, welche Finanzierungsmöglichkeiten er hat. Also ich finde die Situation für Immobilienmakler gerade großartig, denn jetzt können wir wirklich unseren Job machen. Vor 4-5 Jahren haben wir verteilt, heute beraten wir und gehen wieder in den Kern unseres Daseins zurück. Und das finde ich ganz wunderbar und deshalb freut es mich auch hier zu sein, denn darauf haben wir die richtigen Antworten.
Okay, das heißt, Beratung ist wieder sehr, sehr wichtig. Der Makler kommt wieder zu alten Tugenden zurück?
Ja, absolut. Absolut. Die Menschen sind verunsichert. Ja, jeder von uns kennt das aus dem privaten Umfeld. Wenn man sich mal überlegt, ein Immobilien zu verkaufen, was tue ich? Ich frage meinen Nachbarn, ich frage erstmal meinen besten Freund. Naja, und durch Zufall hat der wahrscheinlich vor 3-4 Jahren verkauft und nennt mir einen Preis und ich freue mich. Ja, und stelle dann plötzlich fest, wenn ich dann in den Markt gehe, hey, das geht nicht mehr. Ja, und die Verunsicherung ist groß. Medial wird das ja nun auch viel diskutiert. Also die Menschen wissen gar nicht so richtig, was ist eigentlich meine Immobilie wert? Oder wenn ich als Käufer auftrete, was ist eigentlich ein guter Preis in der Lage? So, und dafür sind wir ja eigentlich da, ne? Diese Intransparenz aufzulösen und den Menschen zu helfen.
Mhm. Ihr seid ja jetzt deutschlandweit aufgestellt. Zur Expansion in andere Länder können wir dann noch kommen. Ihr seid ja deutschlandweit aufgestellt. Welche Unterschiede in den Märkten? Du hattest vorhin schon mal irgendwie so Randlagen kurz erwähnt. Lass uns das noch mal ein bisschen detaillierter angucken. Lass uns mal so auf die Top 7 schauen und vielleicht auch noch mal auf so ein paar BC-Standorte. Gibt es da Überraschungen, zum Beispiel in den kleineren Städten, was besonders gut läuft? Was ist in den Top 7 los?
Also die Top 7 sind stabil. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Ja? Wir haben dort eine Seitwärtsbewegung. Wie ich vorhin schon sagte, in den Top-Lagen der Top 7 Städte habe ich die letzten Jahre ganz stabile Preise. Da gab es auch keinen wirklichen Preisverfall. In den Randlagen schon. Und da kommen wir jetzt vielleicht mal drauf. Also das heißt, wenn ich in die weite Peripherie beispielsweise von Berlin gehe, Stunde Fahrzeit, dann habe ich schon dramatischen Preisverfall gesehen.
Weil was heißt dramatisch? Also Prozent ungefähr?
Ja, da sind wir teilweise bis bei 50-60%. Hat aber auch damit zu tun. Es kamen ja zwei Dinge zusammen. Es kam auf der einen Seite Corona, da hatten wir ein starkes Thema der sogenannten Stadtflucht. Hey, ich ziehe aufs Land, ja, ich brauche gar nicht mehr in die Stadt ins Büro fahren. Und dadurch haben die Preise in solchen Lagen stark angezogen. Ja, weil plötzlich der Berliner Gutverdiener, ja, also im Verhältnis plötzlich eine Stunde, zwei Stunden vor den Toren Berlins sich ein Haus gekauft hat, ja, vielleicht im kleinen Dorf.
Und ohne S-Bahn-Anschluss.
Ja, so. Und dadurch sind die Preise in der Zeit ja natürlich stark gestiegen, weil diese Nachfrage auch da war. So, dazu kam die Zinssituation und. Das kennen wir alles. So, jetzt kommt die Krise. Also jetzt steigen die Zinsen an. Das heißt, die Nachfrage geht zurück auf der einen Seite. Und die Unternehmen rufen ihre Mitarbeiter zurück in die Top 7, ja, in die Metropolen, da, wo die großen Unternehmen sitzen. Und plötzlich ist es gar nicht mehr attraktiv, morgens erstmal eine Stunde zur S-Bahn mit dem Auto zu fahren oder eine halbe Stunde und dann noch eine Stunde mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren. Wenn ich das einmal die Woche mache, okay. Aber nicht vier oder fünfmal die Woche. Also das heißt, diese Lagen haben momentan eine deutlich schlechtere Prognose als die Metropollagen, aber auch B- und C-Städte. Wo gibt es Überraschungen bei B- und C-Städten? Das sind immer sehr lokalspezifische Themen. Ja, wir haben gerade politisch, aber auch medial viel diskutiert, die Ansiedlung von großen Konzernen in Ostdeutschland oder in Schleswig-Holstein, große Batteriefabrik oder oben an der Küste, wo wir kleinere Städte haben, die plötzlich als Energiedrehscheibe fokussiert werden. Da habe ich dann natürlich eine enorm große Nachfrage. Die Unternehmen siedeln sich dort an, mehr Mitarbeiter ziehen dorthin, die Lage wird attraktiver. So, das sind aber immer Einzellagen. Und das ist ja in Deutschland ein großer Unterschied im Vergleich zu Frankreich oder anderen Ländern. Dort habe ich ja eine sehr starke Metropolisierung. Also in Frankreich gibt es Paris und dann kommt lange nicht mehr viel. In Deutschland haben wir 7 große Metropolen. Wir haben hochattraktive B-Lagen und C-Lagen. Also Deutschland ist da ja sehr stark verteilt und damit für den Kunden im Übrigen auch sehr undurchsichtig. Ja, also auch gerade die unterschiedliche Preispolitik. Weil Berlin, München sind Riesenunterschiede. Berlin, wenn ich dann nach Dresden, Leipzig gehe, sind auch riesengroße Unterschiede. Das habe ich in anderen Ländern nicht so stark.
Mhm. Wenn wir jetzt über Wohnungen sprechen, müssen wir ja auch mal über die aktuelle gesellschaftliche Diskussion sprechen. Heißt, unglaublich hohe Nachfrage nach Wohnungen, allerdings auch wieder nur in bestimmten, wie du schon gesagt hast.
Ja, Lagen.
Lagen, ja. Weil Arbeitskräfte ziehen halt dahin, wo Arbeit ist. Wo keine Arbeit ist, geht auch keiner hin. Es wird sehr befeuert von der Politik. Vielleicht gibst du mal so einen kleinen Einblick in deine Gemütslage zu diesem Thema, weil es ist ja durchaus ein sehr, sehr schwieriges.
Ja. Ich bin nicht so der Schwierigmensch. Ich schaue immer nach vorne und das positiv. Ich hatte hier vor 2-3 Wochen ein ganz spannendes Webinar, hatte ich zwei Gründer eingeladen, einmal von Owner, einmal von Mein, die Menschen ermöglichen wollen, in den Eigentum oder ins Eigentum zu kommen, obwohl sie es nicht können. So, und ich finde solche Konzepte wahnsinnig spannend. Ja,
was heißt, die können nicht? Also
zum Beispiel nicht genug Eigenkapital, etc. Okay. Also bei Owner beispielsweise ist es so, dass sie den Kaufmarkt zum Mietmarkt machen. Also eine Kaufimmobilie kann ich über Owner mieten. Und bei meinen ist es so, Teileigentum für Ferienimmobilien. Jetzt ist Ferienimmobilien ein Luxusgut, aber dennoch ist es so, dass ich dort einen Anteil...
Da kann man einen Anteil kaufen und dann kann man eine bestimmte Anzahl von Wochen...
Zeit dort verbringen. Ja. Ich finde solche Konzepte großartig in der jetzigen Zeit als Lösungsmoment. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, sehr politisch, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Die aktuelle Zinslage führt dazu, dass das Investment in Bau sich nicht mehr lohnt. Ja? Der Bauträger hat in der Vergangenheit teure Grundstücke eingekauft, hat hohe Finanzierungskosten, hohe Baukosten, Auflagen etc. Dadurch lohnt sich das Investment in Wohninvest nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht eine politische Aufgabe, hier die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass wir wieder in der Lage sind, auch privatwirtschaftlich gefördert einen Wohnraum zu schaffen. Ja, es gibt auch da in unseren Nachbarländern wieder ganz großartige Beispiele. Ich habe das gerade politisch diskutiert, sozialer Wohnungsbau in Österreich, wahnsinnig interessant. Ja? Da gibt es ein Investmentprodukt, die Anleger Mehrfachanlegerwohnung, wo ich als privater Anleger ein hohes Maß an Interesse hätte, sozialen Wohnungsbau oder in sozialen Wohnungsbau zu finanzieren. Ja, und das sind Themen, die müssen, das sind politische Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, um solche Möglichkeiten zu schaffen. Und da können wir in Deutschland noch viel, viel mehr tun.
Mhm. Ihr bei McMakler, wie ist denn die Nachfrage nach Mieten und nach Eigentum? Also wie lange ist die Verweildauer zum Beispiel auf eurer Plattform? Wenn du jetzt eine Wohnung in Berlin einstellst?
Ja, also wenn wir im Verkauf das sehen, ich glaube, da muss man mal kurz in den Zeitverlauf schauen. Mhm. Also vor 4 Jahren hatte man eine durchschnittliche Vermarktungszeit von ungefähr 3 Monaten. Jetzt sind wir bei 4.
Also es ist wenn es um Eigentum geht.
Ja, wenn es um Eigentum geht. Also da gibt es keine dramatische Verschiebung. Es dauert alles ein bisschen länger, es hat unterschiedliche Gründe. Kunden sind alle ein bisschen zurückhaltender. Der Eigentümer auf der einen Seite, der Käufer auf der anderen Seite. Die Banken brauchen ein bisschen länger für die Finanzierung. Aber es ist kein dramatischer Unterschied im Zeitablauf. Bei der Vermietung ist der Druck in den Metropolen genauso groß, wie er das vor 4, 5 Jahren auch schon war. Ja, also sobald ich in einer attraktiven Lage eine Wohnung zur Verfügung stelle, wir kennen die Bilder aus Berlin, die Schlange vor der Tür, weil ich einfach nicht genügend Mietwohnraum oder weil nicht genug Mietwohnraum geboten wird.
Mhm, okay.
Und das heißt, die Vermarktungsdauer ist extrem kurz.
Mhm. Ja,
also eine Mietwohnung werde ich in Berlin oder auch im Berliner Umland oder in den Metropolen und B-Lagen, wie gerade beschrieben, wo es attraktiv ist, sofort los.
Mhm. Ich möchte gerne mit dir noch ein bisschen über Marketing sprechen, weil das finde ich ganz spannend. Man kennt ja eure Fernsehspots. Jeder weiß oder wahrscheinlich viele wissen, dass Fernsehspots wirklich viel, viel Geld kosten. Die Konkurrenz ist groß, sag ich mal. Wie macht man denn jetzt auf sich aufmerksam? Welche Rolle spielt das bei euch?
Also ganz spannend, dieses Thema Fernsehen. Ich werde da auch ständig darauf angesprochen. Muss man auch geteilt sehen. Also das Investment in Fernsehwerbung haben wir runtergeschraubt, weil es nicht so fokussiert ist und so zielgerichtet ist, wie wir uns das gewünscht haben. Allerdings hat gerade diese Fernsehwerbung zu einem sehr hohen Bekanntheitsgrad geführt. Ja, also ich bin immer wieder überrascht, wie bekannt McMakler in Deutschland ist. Ja, wir stehen also laut Studie irgendwie unter den Top 3 im Bekanntheitsgrad. Das heißt, Fernsehen hat uns sehr stark geholfen in der Bekanntheit und hilft uns somit auch im täglichen Geschäft. Wir haben uns aber schon vor einiger Zeit dazu entschieden, die Investitionen in TV-Werbung etwas runterzuschrauben und zu refokussieren.
Okay, und was macht ihr sonst noch so? Ihr seid auf allen Kanälen
da? Ja, wir bespielen die gesamte Marketing-Kladiatur, so wie das viele andere auch tun. Wir richten gerade unseren Fokus nochmal deutlich auf lokalere Märkte. Das heißt, etablieren uns auch nochmal lokaler. Wir haben ja viele tolle Menschen, die lokal agieren. Viele glauben ja immer, die machen das alles digital aus Berlin. Nein, da sind 300 Makler in ganz Deutschland, die wirklich vom kleinen Dorf in Schleswig-Holstein bis zur bayerischen Hauptstadt unterwegs sind und das ganz persönlich. Und darauf fokussieren wir uns gerade sehr, sehr
stark.
Und
das sind Franchise-Makler oder wie ist das System? Erklär das trotzdem nochmal, weil ich glaube, das wissen nicht so viele.
Ja, das ist richtig. Nein, das sind alles unsere festangestellten Mitarbeiter. Also jeder Makler bei McMakler wird hier fest angestellt, bekommt einen richtigen Arbeitsvertrag, bekommt von uns alles, was er braucht zum Arbeiten, vom Auto, Telefon über Laptop. Dann gibt es lokale Büros mit Führungskräften. Also wir haben in Deutschland verschiedene Standorte, über 20, wo dann auch die Teams angesiedelt sind. Also dort sitzen dann Teams, die dann auch von einer Führungskraft geführt werden. Ja, und diese Menschen sind alle bei uns fest angestellt und werden alle zentral geführt.
Gut. Und wie funktioniert das? Ich wollte gerade sagen, die Steuerung ist ja dann nicht so einfach mit so vielen Standorten.
Ja, zugegebenermaßen, wenn ich mal in meine Vergangenheit schaue, ist die Steuerung deutlich einfacher. Also ich habe mal mit Franchise-Partnern gearbeitet oder mit Freelancern. Da ist das jetzt schon deutlich einfacher, weil wir haben da eine ganz tolle Struktur. Wir haben also regionale Verantwortlichkeiten, die sich dann um diese Büros kümmern. Also das heißt, da gibt es für diese Mannschaften tollen Support.
Also gibt es noch so Management
eingebaut? Ja, es gibt Management-Ebenen, Okay. Also dadurch sind wir lokal wirklich richtig gut aufgestellt. Und für mich ist die Führung deutlich leichter, als ich das aus der Vergangenheit kenne.
Okay, wie schön für dich.
Ja.
So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Wohnen geredet.
Ja.
Welche Rolle spielen denn Gewerbeimmobilien bei euch?
Ganz spannend. Man glaubt es kaum, aber keine ganz unwesentliche. Jetzt muss man Gewerbe aber ein bisschen einordnen. Wir fokussieren uns sehr stark auf das Wohnen Invest. Also das Wohnen nahe Investment. Das heißt, Logistikimmobilien liegen uns nicht so nah, uns liegen aber die Wohninvestment sehr, sehr nah. Und das finde ich hier eine sehr, sehr spannende Kombination. Wir haben hier ein dezidiertes Investment-Team, die auch alle aus der Branche kommen. Die kommen alle von großen Corporates und wissen also, wie man solche Deals strukturiert. Und was ist jetzt gerade die letzten Jahre passiert ist, dass die großen Bestandshalter ihre Portfolien aufräumen. Portfolio-Deals sind gerade eher schwieriger aus verschiedensten Gründen, sodass die Vereinzelung, also der Vereinzelung gewechselte Vertrieb zunehmend in den Fokus gerät. Und dafür haben wir die perfekte Struktur. Denn wie gerade eben beschrieben, ein deutschlandweites Netzwerk mit über 300 Maklern, die fest angestellt sind, mit einer zentralen Struktur. Ein Corporate Team hier in Berlin, das aus der Branche kommt, also auf Augenhöhe mit den Corporates sprechen kann. Und was dort gerade passiert ist, dass wir mit sehr vielen namhaften Corporates schon im Doing sind, ja, und helfen ihnen, ihre Portfolien aufzuräumen und auch dort den Abverkauf zu managen im Einzelvertrieb. Und das ist natürlich ganz spannend, denn das können wir in Gera ganz lokal machen, das können wir in Berlin Mitte ganz lokal machen und dann zentral auch reporten und zentral managen. Und das ist etwas, was in Deutschland fast einmalig ist.
Mhm. Zum Schluss würde ich gerne noch mal mit dir über den Makler an sich und die Veränderung des Berufsbildes reden. Der Makler war ja jetzt nicht unbedingt immer so ein Sympathieträger sehr lange Zeit.
Ja.
Ich sag's mal ein bisschen vorsichtig.
Ja, das ist genau richtig.
Gibt's auch super schöne Karikaturen dazu.
Noch viel schöner ist, es gibt in Deutschland so eine Vertrauensskala. Ja? Also von 1 bis 100 Berufen, da steht der Makler auch, ich glaube, so im letzten Drittel. Ja? Es wird Zeit, dass wir aufholen und mal ins obere Drittel vorrücken.
Was glaubst du zum einen, also was braucht es, um das Image zu ändern? Ich glaube, das ist schon nicht mehr so schlecht, wie es mal war.
Ja.
Was braucht es noch? Und vor allen Dingen, du hast vorhin mal ganz kurz Research, künstliche Intelligenz erwähnt. Was wird sich am Berufsbild des Maklers ändern?
Also was braucht es? Wir sehen ja gerade also im Maklergeschäft eine Professionalisierung, gerade also auf der Corporate-Ebene, im gewerblichen Bereich ist sie schon lange da. Im Wohnsegment geschieht das ganz, ganz langsam. Also es gibt mehr und mehr große Player, die alle einen sehr hohen Anspruch haben, auch einen Qualitätsanspruch. Das heißt, da passiert privatwirtschaftlich etwas. Ja? Ich glaube, gesellschaftlich ist es so, dass politische Rahmenbedingungen nochmal verbessert werden können. Also der Maklerberuf als Ausbildungsberuf in der Zertifizierung, so wie man das auch im europäischen Ausland kennt. Wir haben da heute ja schon, also die Regierung hat ja, ich glaube, vor 4 Jahren, 5 Jahren einen ersten Schritt gemacht und hat ja die Fachausbildung oder die Weiterbildung des Maklers zumindest schon mal eingeführt. Das ist eine erste ganz kleine Hürde. Ich glaube, die Hürde müsste man nochmal deutlich höher setzen. Das heißt, die Fachausbildung des Maklers, ja, die ist extrem wichtig. Ne? Zertifizierung, die muss her, damit eben hier die Spreu vom Weizen sich nochmal deutlich stärker trennt. Ja? Und das würde, glaube ich, auch dem Bild des Maklers nochmal deutlich helfen. Wie ändert sich das Berufsbild? Die Digitalisierung spielt eine ganz große Rolle. Wobei man immer eins sagen muss, am Ende des Tages ist unser Geschäft ein People's Business. Warum? Weil es ein sehr emotional getriebenes Geschäft ist. Die Immobilie ist meistens das höchste Gut des Menschen. Das ist nicht ein Autoverkauf. Ja, viele glauben das immer, ja, so ein Makler ist wie so ein Autoverkäufer. Nein, ja, wir kommen in Häuser, da sind Kinder großgezogen worden, vielleicht schon in der zweiten Generation vererbt. Hochemotionales Thema, das wir managen müssen. Also das heißt, wir managen nicht nur ganz sachlichen Verkauf mit Bewertung und dann Abverkaufsstrategie, sondern müssen dort auch psychologisch, empathisch, emotional agieren. Schwierig, also schwieriges Maß, was man da immer wieder finden muss. Große Herausforderung. So, das ist das People's Business. Und was wir tun, und das ist auch unser Steckenpferd bei McMakler, und das glaube ich passiert, weil ich merke gerade das Interesse auch, was da draußen uns gegenüber geäußert wird, die Digitalisierung findet drumherum statt. Also alles, was der Makler so alltäglich tun muss, administrativ, organisatorisch, da ist es wichtig, dass man diese Themen digitalisiert, um dem Makler mehr Freiraum, mehr Zeit zu verschaffen, um am Kunden agieren zu können. Und da treffen, oder für mich sind 3 Themen ganz wichtig, ist einmal Qualitätssicherung, ja, dass der Makler das Richtige tut, ja, also von die richtige Bewertung des Objektes bis hin zu ein Exposé schreiben. Ich meine, da gibt es ja auch schöne Dinge, die da passieren, ja, ob man über die Bildqualität oder Texte spricht, ja, aber dann eben auch Kundenansprache. Wie vermittle ich das Objekt richtig? Was ist die richtige Marketingstrategie für das Objekt? Und da hilft die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz sehr, sehr stark, dem Makler zu supporten.
Und jetzt würde ich noch ein bisschen eine hinterhältige Frage stellen. Jetzt gibt es ja aber auch so kleine lokale Makler, die vielleicht jetzt mit Digitalisierung es nicht so haben, ja, die aber irgendwie jedes Haus, jeden Baum, jeden Strauch in ihrer Gemeinde kennen. Die haben aber aus deiner Sicht auch eine Daseinsberechtigung immer noch oder werden wir da auch eine Veränderung sehen?
Ja, das ist eine Frage. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass dieser Wohnimmobilienmarkt sehr träge ist, sich sehr langsam weiterentwickelt, weil wir da in Deutschland immer noch sehr, sehr konservativ sind. Wir sind noch lange nicht bei amerikanischen oder englischen oder holländischen, ne, wenn man mal ganz nachschaut, Verhältnissen, wo auch der Kunde seine eigene Immobilie als Investment sieht. Wir sehen in Deutschland unsere privat genutzte Immobilie nicht als Investment, sondern das ist my home and my castle. Ja, das ist da, wo ich zu Hause bin, da muss ich mich wohlfühlen mit meiner Familie oder alleine. So, und deshalb haben dann auch so lokale Makler definitiv ihre Daseinsberechtigung, ja, weil sie kennen sich lokal aus, ja, sie sind im engen Draht mit den Menschen. Und wenn man so Einzelkämpfer ist, ja, wie du es gerade beschrieben hast, dann brauche ich ja auch gar nicht die Digitalisierung so stark, weil ich gar nicht diese Effizienzvorteile alleine bringen mir ja gar nichts. So, deshalb hat das definitiv eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das wird sich in der Zukunft verändern. Warum? Weil die Kunden auch digitaler werden. Ne? Die Kunden werden digitaler, effizienter. Sie möchten nicht mehr nur noch den persönlichen Kontakt. Wir kennen das ja schon so, wenn man in so einer Metropole lebt, mal eben Essen bestellen. Da hat man auch keine Lust, wieder rauszugehen im Dauerregen um die Ecke, und ne? Sondern bestelle ich was digital, da muss ich mit niemandem reden und dann kommt das. So, jetzt möchte ich Essen bestellen, weiß Gott, nicht mit Makelei vergleichen. Ja? Aber zumindest Teile der Prozesse müssen auch in der Zukunft so ablaufen. Und deshalb wird der Markt alleine schon durch die Anforderungen der Kunden sich ändern. Und damit werden sich auch diese Einzelkämpfer, die müssen sich da anpassen.
Philipp Niemann, vielen Dank für das sehr lebendige Gespräch. War sehr spannend für mich. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank dir. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.